In der diesjährigen Gedankenreihe geht es um die Schöpfungserzählung, die wir auf den ersten Seiten der Bibel finden. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und seitdem ich im letzten Jahr angefangen habe, mich mit diesem Text zu beschäftigen, vergeht kein Tag, an dem ich nicht an diesen Text denke und ein tiefes Gefühl der Dankbarkeit und der Nähe Gottes erlebe. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass ich nochmal solche neuen Entdeckungen mit der Bibel mache, die mich ganz neu begeistern für meinen Gott. Das ist eines der größten Geschenke. Und aus dem Startgottesdienst, den ich ja leider auch nicht mitgekriegt habe, ich weiß gar nicht, was die Sabine gepredigt hat, will ich nur einzelne Punkte hinüberholen, weil sie sehr, sehr wichtig sind. Der Text ist ein wunderschön gestalteter Text. Es ist kein Bericht, sondern wir finden in dem Text immer wieder Wiederholungen. Nicht Langeweile erzeugend, sondern wie in einem Lied, ein Refrain, der sich vertieft. Wir finden Strophen, wir finden ein Zwischenspiel. Diese Erzählung will gesungen werden. Das ist für mich eine große Entdeckung. Wir sind mit diesem Text im Musik- oder Religionsunterricht. Und ich habe lange Zeit eigentlich immer nur an Biologie gedacht. An Urknall und an die endlosen Diskussionen, die es da oft gab. Nein, die Schöpfungserzählung, die erzählt ja von irgendwas, was gar nicht so gewesen ist, denn die Welt ist ganz anders entstanden. Um all das geht es gar nicht. Sondern dieses Lied singt eine Melodie, ein Thema, um uns Mut zu machen. Natürlich geht es um Schöpfung. Ja, das ist richtig. Das Thema ist die Schöpfung. Aber nicht in naturwissenschaftlicher Perspektive. Und dazu verhilft die Erkenntnis, in welcher Situation wahrscheinlich dieser Text entstanden ist. Das babylonische Exil des Volkes Israel. Die haben, wie das im Text von der Katrin geklungen hat, ihr Leben, ja, wegschmeißen wollen. Was lohnt es sich noch zu leben in einem fremden heidnischen Land? Die haben Todesängste ausgestanden. Die fragten sich danach, was trägt im Leben noch? Alles ist uns genommen. Die Heimat, der Tempel, der Glaube, alles. Wo sind die Grundlagen fürs Leben? Und in dieser Situation, so nimmt man heute an, haben Priester dieses Lied komponiert. Und ich bin so froh, dass sie da nicht irgendeine theologische Abhandlung geschrieben haben. Denn über die hätte man dann philosophieren und nachdenken können und es hätte das Leben irgendwie gar nicht erreicht. Aber ein Lied, das erreicht uns direkt. Das setzt neue Kräfte frei, das reißt uns mit. Lieder sind wichtig für uns, Musik. Und jetzt möchte ich die ersten beiden Verse heute mit euch betrachten. Das ist quasi der Titel und eine Zwischenbemerkung. Es ist immer noch nicht das richtige Lied, sondern wir sind immer noch am Anfang. Und den Text, den ich dazu gewählt habe, den findet man in der Basisbibel. Und wer sein Handy dabei hat, der muss gucken unter www.diebibel.de, Bibelübersetzung, Basisbibel, da findet er den Text. Also das ist jetzt mal die Gelegenheit, sein Handy rauszuholen und mitten im Gottesdienst ein bisschen im Internet zu surfen, bis man die Seite findet. Merkt euch die, das ist wichtig. Und jetzt zum eigentlichen Text. Am Anfang erschuf Gott den Himmel und die Erde. Das ist ein majestätischer Satz. Alle vergleichbaren Schöpfungserzählungen beginnen damit, dass sie einem erklären, wie die Götter entstanden sind. Hey, da könnt ihr Geschichten lesen, die sind atemberaubend. Wie Götter in Mesopotamien, in Babylon, wie man sich das vorgestellt hat, dass die entstehen. Und an dieser Stelle wird nichts dazu gesagt, sondern majestätisch. Unhinterfragbar heißt es hier einfach, Gott schuf. Der ist einfach da. Majestätisch. Erhaben. Aber die ersten Worte sind gar nicht das Subjekt. Das ist eine ganz auffallende Satzkonstruktion. Und vielleicht hast du das in der letzten Woche in der Zeitung mitgekriegt. Die Israelis haben einen Satelliten ins All geschickt und der hat auch einen Namen. Bereshit. Bereshit. Was heißt Bereshit? Am Anfang. Das ist bis heute für die Israelis ein wichtiger Satz. Die nennen ihre Geschichte so, wie die Bibel beginnt. Bereshit. Am Anfang. Aber was bedeutet das? Ulrich hat uns in der Eingangsmoderation mit hineingenommen, wie man darüber nachdenken kann, über den Anfang. Und so haben Menschen jahrhundertelang diesen Text als Inspiration gelesen und sich Gedanken über den Anfang gemacht. Aber dieses Wort Rosh bedeutet noch viel mehr. Es bedeutet Haupt und Kopf und Berggipfel und auch Neujahr. Der erste Tag im neuen Jahr heißt Rosh Hashanah. Da kommt auch das Wort Anfang drin vor. Daher kommt die Formulierung Rutsch. Man braucht sich also keinen Übergang zu wünschen, sondern man kann sich einen guten Rosh, einen guten Anfang wünschen. Das ist die Perspektive der Zeit. Der Zeit. Wir gehen in der Vergangenheit zurück und machen uns Gedanken darüber, wie es denn am Anfang in der Zeit war. Das ist eine Perspektive. Aber das ist gar nicht die Perspektive, die hier gewählt wird. Denn das Wort Anfang kann man auch mit Grundlage übersetzen. Die meisten guten Bibelleser kennen den Vers, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit. Und wenn man den Anfang dann hinter sich gelassen hat, dann kann man auch irgendwann die Gottesfurcht hinter sich lassen. Auch an dieser Stelle bedeutet Anfang nicht zeitlich am Anfang, sondern bedeutet Grundlage. Die Grundlage der Weisheit ist die Gottesfurcht. Man kann sich das so ein bisschen merken, wenn man mit dem Anfang in die Zeit zurückgeht, dann ist man in der Archäologie. Dann guckt man zurück, was gab es früher? Und das griechische Wort für Bereshit ist auch Archä. Da kommt das Wort Archäologie her. Aber man braucht es nicht nur archäologisch, zeitlich zu verstehen, sondern hier will es eher wie in der Architektur verstanden werden. In der Architektur, was auch von Archä herkommt, geht es um die Grundlagen. Also dieses Lied will uns nicht davon erzählen, wie die Welt entstand. Diese Neugierde befriedigt dieses Lied nicht, sondern dieses Lied besingt unsere Lebensgrundlagen. Unsere Lebensgrundlagen. Und die Lebensgrundlagen, auch deines Lebens, hängen jetzt nicht daran, was du schaffst in deinem Leben, alles zu basteln und zu bauen. Dieser Vers sagt uns aber, die Grundlagen unseres Lebens, die wurden schon gelegt, bevor es uns gab. Gott hat die Grundlagen unseres Lebens gelegt, indem er etwas geschaffen hat. Und dieses Wort schaffen, das ist einzigartig. Das Wort bara wird nur für Gott benutzt. Das gibt's in keiner anderen Sprache im Orient, dass es ein Verb gibt, was nur für Gott benutzt wird. Also ich finde das begeisternd. Das Besondere daran ist nämlich, dass Gott etwas macht, ohne dass er irgendwelche Geräte dafür braucht. Der macht das einfach so. Und was macht er? Die Grundlagen unseres Lebens können wir sehen. Alles in der Schöpfungserzählung ist wahrnehmbar. Da brauchst du noch gar nicht glauben. Fantastisch. Fantastisch. Bevor du anfängst zu glauben, schau einfach. Sieh. Und du siehst die Welt. Die Erde. Und du siehst das Himmelszelt. Mit deiner Geburt bist du in der Welt. Und das Himmelszelt strahlt über dir auf. Das ist dein Lebensraum. Und der ist tragfähig. Egal, was danach in deinem Leben alles noch kommen wird. Das ist die Grundlage. Deshalb, wenn es anfängt zu kriseln, auch im Exil in Babylon, wenn alles wegbricht, was trägt noch? Schau einfach. Die Erde ist da und der Himmel über dir ist auch da. Der fällt dir nicht auf den Kopf. Das sind die Lebensgrundlagen. Und da staune ich. Mann, für Priester ist das ganz schön untheologisch gedacht. Das ist sehr, sehr handfest. Da brauche ich gar nicht irgendwelche religiösen Klimmzüge machen, sondern ich werde einfach eingeladen. Du hast Sorgen im Leben? Es geht drunter und drüber. Die Grundlagen brechen weg. Schau einfach mal aus dem Fenster. Die Erde ist noch da. Der Garten, der Bürgersteig, Spaziergang an der Wupper. Alles noch da. Hey, Und dann der Blick nach oben. Jawohl! Die Sonne scheint meistens, auch wenn wir sie nicht sehen. Ist alles noch da. Die Lebensgrundlagen tragen noch. Das ist der Titel des Liedes. Damit ist noch nichts geschaffen, sondern das ist der Titel. Und jetzt der nächste Vers, der ist quasi so eine Zwischeninformation. Wenn Musiker schon mal gefragt werden, ja, welches Lied singen sie denn jetzt? Herbert Grönemeyer zum Beispiel, dieses Lied, wann hast du das denn geschrieben? Ja, das habe ich komponiert mit dem Text, das merkt man schon, als meine Frau gestorben ist. Und genau so ein Zwischenspiel ist auch dieser Vers jetzt. Der klingt gar nicht nach Mutmachlied, sondern genau nach dem Leben und nach bitteren Lebenserfahrungen. Und deswegen ist diese Zwischenbemerkung so wichtig. Und die Erde war noch wirr und leer. Und Dunkelheit herrschte über dem Urmeer, aber Gottes Geist schwebte über dem Wasser. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und die Erde war Wüste und Wirrsal. Ich habe schon gesagt, dieser Text, die ganze Schöpfungserzählung ist sehr, sehr durchkomponiert. Die Wortwahl ist immer sehr bedacht geschehen. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, die ersten Adjektive, die was beschreiben, das sind nicht diese Chaos-Adjektive wir und leer. Nein, die ersten Adjektive werden kommen, wenn Gott etwas geschaffen hat. Und so viel verrate ich schon, das erste Adjektiv spricht Gott selber aus. Und er sagt, das ist mir sehr gut geglückt, das ist gut. Also bevor wir irgendein Adjektiv hören, was irgendwas bewertet, geht es darum, dass Gott es nachher zusammenfasst und sagt, es ist gut. Und deswegen ist der Blick in diesen Vers hilfreich, wenn man es nicht als Adjektiv übersetzt. Da ist nichts wüst und leer, sondern da ist Wüste und Wirrsal. Oder wie es im Hebräischen heißt, Tohu wa Bohu. So viel Hebräisch können wir alle. Tohu wa Bohu. Das habe ich schon gelernt, da war ich noch in der Schule. Das war eigentlich der ständige Spruch meiner Eltern, wenn sie in mein Zimmer kamen. Tohu wa Bohu. Obwohl meine Eltern eigentlich auch kein Hebräisch kannten. Tohu wa bohu. Das ist die Urerfahrung in unserem Leben. Nicht nur in der Pubertät, beim Zimmer aufräumen. In unserem Leben geht es drunter und drüber. Das Besondere an der Wüste, und damit ist nicht die Wüste gemeint, die man machen kann mit Kameltour in Ägypten oder in Marokko mit dem Motorrad, Enduro, durchheizen. Nein, die Wüste steht für Ausweglosigkeit. In der Wüste gibt es nämlich keine Wege, die man so richtig sehen kann. Es gibt zwar Karawanen, Straßenverbindungen, aber eigentlich in der Sand- und Steinwüste ist alles gleich. Ein Bild für die Ausweglosigkeit. Und das ist auch ein Lebensgefühl, was wir alle kennen. Das fängt schon an in der Schule, wenn man verhauene Arbeiten wiederkriegt. Das setzt sich fort, wenn die erste Liebe zu Bruch geht. Da hätte ich sterben können. Da ging für mich die Welt unter. Und das geht weiter. Man kann arbeitslos werden. Wüste. Wirrsal. Man stellt auf einmal fest, man hat von den Eltern nicht nur die schönen Haare und Augenfarbe geerbt, sondern auch genetische Dispositionen. Krankheiten, die mal ausbrechen können. Das ist ganz schön wirr. Hat man sich nicht ausgesucht. Auf einmal muss man damit klarkommen. Also das ist die Grunderfahrung. Unser Leben, nicht nur bei den Juden im Exil, sondern unsere ganz natürliche Lebenserfahrung ist, es kann drunter und drüber gehen. Und das wird uns nicht verschwiegen, sondern es wird in diesem Mutmachlied ausgesprochen. Und da frage ich mich doch, wer macht das denn eigentlich? Wer ist dafür verantwortlich? Und es wird uns nicht gesagt. Hat Gott das gemacht, die Wüste und das Wirrwarr? Hat Gott das Tohu wa Bohu geschaffen? Das wird nicht gesagt, sondern es wird einfach beschrieben, das ist da. Und genau das ist auch unsere Erfahrung. Woher das kommt, wer dafür verantwortlich ist, ob wir uns das selber einbrocken oder ob wir das geerbt haben oder was auch immer, spielt letztlich keine Rolle. Das Leben ist so. Es ist einfach da. Das finden wir vor. Und was finden wir noch vor? Finsternis über dem Chaosmeer. Auch das finden wir vor. Dunkelheit ist viel zu wenig. Dunkelheit, dann kann ich immer noch sehen, schemenhaft, wo ich bin, im Keller, abends mit dem Fahrrad unterwegs, das ist nur Dunkelheit. Finsternis ist stockdunkle Nacht. Da kommt wieder die Ausweglosigkeit durch. Finsternis, die legt sich auf deine Seele und du spürst Angst. Angst vor dem Leben, vor dem Sterben, vor dem nächsten Tag. Angst. Die Finsternis ist ein Bild für Lebensangst. Wir sagen ja auch nicht, das ist ein dunkler Gesell, sondern wir sagen, das ist ein finsterer Gesell. Also da ist ein deutlicher Unterschied zwischen Dunkel und Finsternis. Finstere Momente machen einen krank. Auch das wird uns nicht verschwiegen. Diese Finsternis ist über dem Chaosmeer. Und da blitzt das dann schon durch, wie die Juden sich so die Welt vorgestellt haben, dass das Wasser der Anfang von allem ist. Und mit der Wasserflut im Hebräischen Tehom ist auch immer Schlamm gemeint. Und da kann man dann auch naturwissenschaftlich, biologisch sich richtig gute Gedanken machen. Ja, da kommt ja auch irgendwie das Leben her, Urschlamm und Evolution und so. Ja, kann man machen. Muss man alles nicht. Denn es geht eigentlich um das Gefühl, dass man im Schlamm versinkt. Meine Eltern haben mit mir und meinen Geschwistern Urlaub am Meer gemacht. Und meine Mutter hat mit mir und meiner Schwester eine Wattwanderung gemacht. Mein Vater ist mit meinem Bruder am Strand geblieben. Und wir kannten uns überhaupt nicht aus mit Watt und so, ne? Aber meine Mutter wollte unbedingt Bernstein finden. Und da sind wir dann dahin. Und erst merkte ich, oh, Astrein, das quatscht und quietscht und ist super, super, fand ich klasse. Und dann sagte meine Mutter auf einmal, du, guck mal, Volker, da der Papa winkt so. Und der winkte nicht nur so, sondern der winkte so. Und da meinte sie auf einmal, ach du, vielleicht sollten wir uns langsam auf den Weg zurück machen. So, und dann machen wir uns zurück und wir merken, es ist immer nasser und es ist immer schlammiger. Und auf einmal fängt meine kleine Schwester an zu heulen, denn die hat ihre Gummistiefel in dem Schlamm hängen lassen. Und die zieht einen Fuß raus und auf einmal sieht man den Gummistiefel gar nicht mehr, der im Schlamm da drin ist. Und auf einmal kriegen wir richtig Angst. Richtig Angst. Und wir versuchen schneller zu gehen und schneller zu rennen. Und Ende vom Lied. Wir haben es geschafft, aber wir haben einen ordentlichen Anschiss gekriegt von meinem Vater, der gesagt hat, komm, vergessen wir's. Das ist Chaosmeer. Das ist Chaosmeer. Und auch das gehört zu unseren Lebenserfahrungen, dass unser Leben bedroht ist. Also alle Bilder dieses zweiten Verses, das sind alles einfach so Nominalsätze. Da stehen gar keine richtigen Verben drin, sondern da wird nur einfach gesagt, und die Erde war Wüste und Wirrsal. Und damit ist dein Leben gemeint. Das gehört dazu. Und Finsternis über dem Chaosmeer. Bedrohlich. Das gehört dazu. Und jetzt der Akzent. Und der Atem Gottes bewegte sich über dem Wasser. Wenn wir so im Vers 2 unser normales Leben auch beschrieben haben, mit all den finsteren, angstmachenden und lebensbedrohlichen Seiten, dann frage ich mich, Gott, wo bist du denn da? Wo sind denn da die Grundlagen? Wo ist da das Versprechen, dass du da bist? Wie zeigt sich denn Gott? Und da heißt es, dass der Geist Gottes über diesem Chaoswasser ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass gerade dann, wenn es uns ganz, ganz schlecht geht, wenn wir ganz, ganz unten sind, wenn wir versinken in Sorgen und Ängsten, das ist der Ort, wo der Geist Gottes zu dir kommt. Da muss ich doch sagen, das habe ich bis jetzt eigentlich immer anders erlebt. Der Geist Gottes, der war da, wenn ich in der Bibel gelesen habe. Der Geist Gottes ist da, wenn wir Lobpreis machen. Der Geist Gottes ist da, wenn wir miteinander beten. Der Geist Gottes ist da, wenn ich Gebetserhörungen habe. Der Geist Gottes ist da, wenn mir was gelingt. Der Geist Gottes ist immer da, wenn ich mich gut fühle. Und spätestens da merke ich, das ist doch alles krumm und schief. In diesem Lied wird es uns zugesungen, gerade da, wo Tohuwabohu ausbricht, wo du eben nicht in irgendwelchen frommen Veranstaltungen bist, wo du nicht zur Bibel greifst, nicht betest, sondern genau in solchen finsteren Momenten, da ist Gottes Geist bei dir. Das kann ich dir nicht erklären. Davon kann ich nur singen. Und ich merke, wie die Wahrheit dieses Liedes in meinem Herzen wirkt. Und mein Herz tief innen drin sagt, ja, das ist so. Das will ich glauben. Der Atem Gottes, der Wind Gottes, das ist das Wirken Gottes. Und da taucht endlich ein Verb auf. Der Geist Gottes ist nicht einfach über dieser Chaosflut, sondern er bewegt sich. Das kann man gar nicht richtig übersetzen, weil wir dafür im Deutschen gar kein Wort haben. Das sind Flügelschläge. Das hat was mit Ornithologie zu tun. Eine Zeit lang hat man auch vermutet, dass dieses Bewegen auch sowas wie Brüten sein kann. Davon ist man aber heute abgekommen. Aber es hat was mit der Bewegung von Vögeln zu tun, die, wenn sie landen, nochmal so richtig mit den Flügeln schlagen und abbremsen. Dafür haben wir kein besonderes Wort. Es ist auf jeden Fall Bewegung da. Und das ist ein fantastisches Bild. Wenn der Geist Gottes in solchen Chaos-Situationen in unser Leben hineinkommt, dann ist er nicht ruhig und still und meldet sich nicht, sondern er bewegt sich. Der Geist Gottes bringt Bewegung in dein Leben. Und das ist immer noch nicht das Schöpfungslied. Das geht jetzt erst mit der Fortsetzung los im nächsten Monat. Wir haben uns heute allein den Titel angeschaut, die Grundlage. Und wir haben in einer Zwischenbemerkung unser Leben angeschaut. Und wir haben Appetit bekommen, vielleicht, so hoffe ich, auf Erfahrungen mit diesem Geist mitten im Leben. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du deinem Volk Israel dieses fantastische Lied geschenkt hast und dass wir es meditieren dürfen, dass du es uns zusingst. Und wir möchten eintauchen in diese Worte. Wir möchten auch eintauchen in unser Leben. Und wir sind befreit, denn wir dürfen unser Leben in seiner ganzen Vielschichtigkeit anschauen. Alle Lebenserfahrungen, auch die schwierigen, haben da Platz. Und du sprichst uns zu, dass dein Geist über diesen Situationen flattert und bei uns ist, uns in Bewegung bringt. Und das wünschen wir uns. Mach einfach das auch in unserem Leben, was du schon deinem Volk in diesem Lied versprochen hast. Wehe über unserem Leben. Amen. Ein letzter Gedanke. Und wenn der Geist Gottes dann über dem Tohuwabohu weht, dann wird aus dem Chaosmeer auf einmal ganz normales Wasser. Da darf man dann an den Strandurlaub in Holland oder der Adria denken. Aber das freundliche Wasser wird erst dann freundlich, wenn wir den Geist Gottes wehend erfahren. Vorher ist das Wasser eine finstere Urflut, in der wir abzusaufen drohen. Ja, das war mir doch noch wichtig.